Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es gibt einen ganz bekannten Politiker, der seit vielen Monaten fast täglich in den Schlagzeilen steht. Sein Verhalten stiftet viel Verwirrung und ruft Ärger und Unmut bei seinen Verbündeten hervor. Entschuldigung. Erst vor wenigen Tagen hat er für ein Eklat gesorgt, als er seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfeltreffens in Kanada zurücknahm, weil er sich durch Äußerungen des kanadischen Premierministers beleidigt fühlt. Es dürfte unschwer sein zu erkennen, wen ich meine. Unser Freund Präsident Trump. Ein Berater von Präsident Trump rechtfertigte sein Verhalten in einem Fernsehinterview. Er sagte: Präsident Trump hat immer wieder klar gemacht, wenn jemand mich schlägt, dann schlage ich zurück. Er, Trump, wird keinerlei Zeichen von Schwäche tolerieren auf seinem Weg zu den Verhandlungen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Kim darf kein schwaches Amerika sehen. Das ist die Logik dieser Welt. Wenn jemand mich schlägt, dann schlage ich zurück. Ich darf ja nur kein Zeichen von Schwäche erkennen lassen, sonst gehe ich unter. Jesus sagt dagegen: Wenn jemand dich auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm die andere hin. Und er sagt weiter in der Bergpredigt: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ob diese ganz andere Logik in unserer Welt funktioniert, da haben nicht nur wir heute unsere Zweifel daran, sondern auch die Menschen, die damals Jesus am nächsten standen, seine Jünger. Ihr Wortführer Petrus wollte genauer wissen, wie Jesus das meint mit der Feindesliebe und der Vergebung, und stellte ihm eine Frage. Diese Frage und die Antwort von Jesus darauf sind uns im Matthäusevangelium Kapitel 18 ab Vers 21 überliefert. Wir hören jetzt den Bibeltext. Wer ihn gerne mitlesen möchte, noch einmal Matthäus 18 ab Vers 21. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn geführt, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Also eine unbegreiflich große Summe. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihn auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Ein Silbergroschen war ein Tagesverdienst. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er das bezahlt hatte. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Petrus war schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs, als er ihm diese Frage stellte. Er hatte von ihm viele Worte über Vergebung, über Feindesliebe gehört. Er hatte auch erlebt, dass Jesus Gemeinschaft pflegte mit Menschen, die als Sünder abgestempelt und vom Rest der Gesellschaft gemieden wurden. Unter ihnen waren Prostituierte und korrupte Zollbeamte, die im Dienst der Besatzungsmacht Rom standen. Jesus nahm sich ausgerechnet dieser Menschen an und sprach ihnen seine Vergebung zu. Das, was Petrus bei Jesus erlebte, seine Worte, seine Taten, das stellte für ihn einen sehr hohen moralischen Anspruch. Und er fühlte sich diesem Anspruch nicht gewachsen. Immerzu freundlich sein, Unrecht erdulden, ohne mal aus der Haut fahren zu dürfen oder auf den Tisch zu hauen, das konnte sich Petrus mit seinem hitzigen Temperament nicht vorstellen. Und er möchte von Jesus erfahren, ob nicht irgendwann Schluss sein muss mit der Nachsicht. Es geht ihm darum, von Jesus eine Grenze für die christliche Nächstenliebe bestätigt zu bekommen. Die Formulierung, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, offenbart uns, dass das Vergeben Petrus nicht leicht fiel. Es war vielmehr für ihn eine Pflichterfüllung, die ihn große Willensanstrengung kostete. Und das Wort Bruder in dieser Frage zeigt, dass es um Menschen geht, die sich nahestehen. Also Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, Mitschüler, Menschen, die sich nahestehen, die sich ständig begegnen. Da gibt es viel Reibungsflächen. Und da bleibt es nicht aus, dass man aneinander schuldig wird. Ohne die Bereitschaft zu vergeben, ist das Leben in einer Gemeinschaft nicht möglich. Das sieht Petrus auch ein und er macht ein großzügiges Angebot. 7-mal ist er bereit zu vergeben. 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit, eine heilige Zahl in der Bibel. Und für diese großzügige Haltung erwartet Petrus ein Lob von seinem Herrn. Mit der Antwort, die Jesus ihm gibt, hat er bestimmt nicht gerechnet. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jesus will damit nicht einfach jetzt die Grenze der Vergebungsbereitschaft ein ganzes Stück heraufsetzen, also 490 statt 7. Vielmehr will er zeigen, dass die Frage nach einer Grenze der Vergebung an sich unsinnig ist. Denn wenn ich bereit bin zu vergeben, dann kann ich nicht anfangen zu rechnen. Wir müssen uns das mal konkret vorstellen, wie dieses Rechnen aussieht. Also es müsste jeder von uns so einen Zettel mit sich führen, auf dem er aufschreibt, wer an ihm schuldig geworden ist und wie oft. Und da geht es gar nicht mehr darum, dass ich von Herzen vergebe, sondern um die Frage, wann ist das Maß voll, dass ich wirklich jetzt ohne Gewissensbisse zurückschlagen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus an den Mienen von Petrus und den anderen Jüngern ablesen konnte, dass sie nicht gerade begeistert waren von seiner Antwort. Deshalb erzählte er ein Gleichnis, das ihnen eine neue Sicht auf die Frage der Vergebung eröffnen sollte. Das Gleichnis handelt von einem König, der Rechenschaft von seinen Dienern fordert. Und da kommt einer an die Reihe, der ihm eine riesengroße Summe schuldet. Es war klar, dass er diese Schulden niemals zurückzahlen konnte. Nach dem damals geltenden Recht, das der König jetzt auch durchführen wollte, musste alles verkauft werden, was dem Mann gehörte. Aber nicht nur sein Besitz, sondern auch er selbst und die Angehörigen seiner Familie, um wenigstens einen Teil der Schuld zurückzuzahlen. Das ist eine bittere Erfahrung, die viele Menschen heute machen müssen. Schulden versklaven. Wer sich hoch verschuldet, der verwirkt seine Freiheit. Sein Besitz wird beschlagnahmt, sein Gehalt gepfändet, so lange, bis er die ganze Schuld zurückbezahlt hat. Man ist nicht mehr Herr über sein eigenes Leben. Andere bestimmen jetzt mit über das, was man mit seinem Geld tun und lassen darf. Der Diener, der dem König diese große Summe schuldet, fällt vor ihm nieder und bittet um Geduld. Er verspricht hoch und heilig, alles bis auf den letzten Cent zurückzuzahlen. Und dabei ist er sich völlig im Klaren, dass er sein Versprechen niemals einhalten werden kann. Und da geschieht etwas, was er kaum zu hoffen wagte. Hier heißt es im Text, da hatte der Herr Erbarmen und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihn auch. Und wenn Jesus das Wort Herr statt König benutzt, dann wissen wir sofort, wen er damit meint. So handelt kein König und kein Mächtiger auf Erden, nur Gott tut es. Logisch ist das ja alles nicht. Logisch ist das, wenn man den Schuldigen büßen lässt. Schuld und Sühne gehören zusammen. Aber Gottes Erbarmen sprengt diese Logik von Schuld und Sühne. Die Not seines Dieners, der ihm diese große Schuld, der ihm diese große Summe schuldete, ging ihm ans Herz und er beschloss, ihm die Schuld zu erlassen und die Freiheit zu schenken. Und mit dieser Freiheit war auch die Chance auf einen Neuanfang verbunden. Das ist Vergebung, die nicht rechnet. So handelt Gott mit uns, weil er Erbarmen hat. Er weiß, dass wir unsere Schuld nie bezahlen können. Und wenn wir kurz darüber nachdenken, dann wird uns klar, wer kann denn all das Unrecht, was man in seinem ganzen Leben begeht, wieder gut machen? Und wie sieht es aus mit den vielen Gelegenheiten, Gutes zu tun, die man aus Bequemlichkeit nicht genutzt hat? Wo ist man Menschen nicht zur Seite gestanden, die unsere Hilfe gebraucht hätten? Und selbst wenn niemand uns anklagt, unser Gewissen hält uns diese Versäumnisse immer wieder vor. Je älter ich werde, umso klarer wird mir, wie sehr ich auf diese Gnade der Vergebung angewiesen bin. Wir nehmen das heute als selbstverständlich an, dass Gott so nachsichtig mit unserer Schuld umgeht und uns seine Vergebung zuspricht. Das ist schließlich sein Metier, sein Beruf, sagen wir, zu vergeben. Doch wenn wir das Gleichnis mit den Ohren der Zeitgenossen von Jesus hören, dann gewinnt das eine ganz andere Dimension. Für die Juden gab es damals genau festgelegte Vorschriften, wie man vorzugehen hatte, um die Vergebung zu erlangen. Um die Schuld zu sühnen, musste man zwei Dinge tun. Erstens, eine Wiedergutmachung leisten an die Person, die durch das eigene Fehlverhalten geschädigt wurde. Und da die Schuld am Mitmenschen auch immer eine Übertretung der Gebote Gottes bedeutete, musste man auch ein Opfer darbringen. Und diese Handlung konnte nur im Tempel in Jerusalem vollzogen werden. Also musste man von zu Hause, je nachdem, wo man in Israel gewohnt hat, ein Tier mitbringen oder dieses Tier dann in Jerusalem kaufen, um es dort opfern zu lassen. Und eine ganze Schar von Priestern war Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, diese Opfertiere nach genau festgelegten Vorschriften zu schlachten. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, Yom Kippur, das irgendwann an einem Tag im Oktober fällt, betrat der hohe Priester das Allerheiligste im Tempel. Das war der Bereich der Gegenwart Gottes, um Sühne für die Sünden des ganzen Volkes zu erwirken. Er opferte zuerst einen Stier, dann nahm er einen Ziegenbock, legte ihm die Hände auf, bekannte die Sünden des Volkes und dieser Sündenbock wurde dann in die Wüste geschickt, trug damit symbolisch die Schuld des ganzen Volkes hinweg. Aus dieser biblischen Handlung stammt übrigens auch der Ausdruck Sündenbock oder jemand in die Wüste schicken. Jesus stellt hier diesen Opferkult in Frage und sagt sinngemäß, der Mensch ist gar nicht in der Lage, wenn er auch noch so viel opfert, so viele Opfer bringt, seine Schuld zu sühnen vor Gott. Diese Vergebung kann man nur als Geschenk aus Gottes Hand annehmen. Wenn Gott nun aber so einfach aus reinem Erbarmen einem Sünder die Schuld vergibt, ohne eine Gegenleistung zu fordern, dann wird diese ganze religiöse Ordnung des Alten Testaments über den Haufen geworfen. Dann braucht man keine Tieropfer mehr, da braucht man keinen Tempel mehr. Die Tausende von Priestern, die damit beschäftigt waren, diesen Dienst zu tun im Tempel, wären arbeitslos. Tja, nun kann man verstehen, warum die Hüter der Gesetze der Religion in Israel damals so empört waren über Jesus und über diese Verkündigung der Vergebung ohne Gegenleistung. Wo bleibt da die Achtung vor dem göttlichen Gesetz, das durch Mose Israel als Lebensgrundlage gegeben wurde? Jesus hat aber das Gesetz, das eine Sühne für jede Schuld forderte, nicht aufgehoben, sondern in einer vollkommenen Weise erfüllt. Die Schrift sagt uns, dass Jesus das Opferlamm ist, das ein für alle Mal für die Schuld der Menschen am Kreuz starb und damit die Tieropfer überflüssig machte. Und nun gibt es viele in unseren Tagen, die Probleme mit diesem Gedanken haben, dass ein Mensch, nämlich Jesus, am Kreuz sterben musste, um Gottes Forderung nach Gerechtigkeit zu erfüllen. Dieser Gedanke lässt Gott als einen hartherzigen Richter erscheinen, der unerbittlich auf sein Recht auf Sühne beharrt. Das aber ist nicht die biblische Botschaft von der Bedeutung des Todes Jesu am Kreuz. Paulus sagt uns, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Nicht wir versöhnen Gott durch das Opfer am Kreuz von Jesus, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und wenn wir das ernst nehmen, dass Vater und Sohn mit dem Heiligen Geist eine göttliche Einheit bilden, dann hat Gott selber die Schmerzen und die Schmach am Kreuz erlitten. Und dann hat Gott selber diesen hohen Preis bezahlt für die Vergebung, aus Liebe zu uns. Auf dieser Grundlage kann er uns seine Vergebung zusprechen. Er tut es nicht, weil er Fünfe gerade sein lässt oder weil er gutmütig wäre. Gott kann manchmal hart und sehr konsequent sein, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Und wenn wir vielleicht das auch erlebt haben in unserem eigenen Leben. Die Schuld wird aufgedeckt und angesprochen. Es wird nicht verschwiegen, dass dieser Diener des Königs einen Millionenbetrag veruntreut hatte. Gott nennt die Schuld beim Namen, aber er verdammt den Sünder nicht, sondern er lässt ihm die Schuld und entlässt ihn in die Freiheit. Und nun versuchen wir uns vorzustellen, wie es dem Diener zumute war nach dieser Audienz beim König. Jetzt war er ein freier Mann. Die Last der Schulden, die ihn bedrückte und ihm manch schlaflose Nacht bereitete, war jetzt von seinen Schultern abgefallen. Erfüllt von Freude und Dankbarkeit eilt er nach Hause, um seiner Familie diese großartige Nachricht mitzuteilen. Unterwegs begegnet er einem Kollegen, dem einen kleinen Geldbetrag schuldete. Und sobald er diesen Mann sieht, vergisst er alles, was er gerade erlebt hat. Und er stürzt sich wie ein Raubtier auf sein Opfer, packt ihn an die Gurgel und verlangt die sofortige Rückzahlung der ganzen Schuld. Die Bitte seines Kollegen um Aufschub stößt bei ihm auf taube Ohren. Er lässt ihn ins Gefängnis abführen, bis er die Schuld beglichen hätte. Jeder, der diese Geschichte hört, wird an diesem Punkt sagen, was für ein, Entschuldigung, ein Mist. Wie kann er diese erfahrene Barmherzigkeit, wie kann er nach dieser erfahrenen Barmherzigkeit so undankbar und hartherzig sein? Doch bei tieferem Nachdenken entdecken wir, dass Jesus uns hier einen Spiegel vor Augen hält, indem wir uns selber wiedererkennen. Wie oft nehmen wir diese Vergebung Gottes vielleicht viel zu selbstverständlich in Anspruch und im gleichen Atemzug halten wir unserem Nächsten seine Vergehen unter die Nase und verlangen eine Genugtuung, eine Entschädigung. Diese Geschichte, die so hoffnungsvoll begann, nimmt dann leider ein tragisches Ende. Der König erfährt davon und lässt seinen Diener zu sich zitieren. Dann befiehlt er, dass man ihn ins Gefängnis bringt, bis er seine Schuld bezahlt hat. Jesus schließt mit einer ernsten Ermahnung: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Wenn ich nicht bereit bin, zu vergeben, dann laufe ich Gefahr, die Gnade Gottes, aus der ich täglich lebe, zu verlieren. Sie ist zwar frei und bedingungslos, wenn ich sie aber annehme, diese Gnade der Vergebung, dann verpflichte ich mich dazu, auch ebenfalls barmherzig mit meinem Nächsten umzugehen. Ich darf nun als Freigesprochener und von Gottes Liebe Beschenkter das empfangene Geschenk weitergeben. Und das ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Ich bin von Gott reich beschenkt und ich darf dieses Geschenk weitergeben. Ich soll es nicht für mich behalten. Das leuchtet uns alles ein. Unser Verstand kann das ja bejahen. Was ist aber, wenn meine verletzten Gefühle sich in mir sträuben, so wie wir das vorhin bei Corrie ten Boom in der Geschichte hörten, dem zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist, weil die Verletzung zu tief sitzt? Muss ich denn alles Unrecht in mich hineinfressen, bis ich krank werde? Ich habe kürzlich einen Film gesehen über eine wahre Begebenheit, die sich bei den Amish People, das ist eine friedliebende christliche Gemeinschaft in den USA, zugetragen hat. Ein Amokschütze drang in eine Schule im Dorf der Amish und erschoss 5 junge Mädchen. Anschließend tötete er sich selbst. Diese Tat löste Trauer und Entsetzen im ganzen Land aus. Der Vater eines dieser Opfer war ein Ältester in der Amish-Gemeinde. Er beschloss, gemeinsam mit den anderen Ältesten zu der Frau des Täters hinzugehen und ihr zu sagen, dass sie ihrem Mann vergeben hätten und um ihr Hilfe anzubieten. Denn sie wussten, dass sie in einer schwierigen Lage war als Frau des Täters. Dieser Älteste erwartete von seiner Frau, dass auch sie mitginge. Sie war aber innerlich noch nicht bereit zu diesem Schritt. Die Trauer über den Verlust ihrer Tochter erfüllte noch ihr Herz und ihre Gedanken. Schließlich ging sie doch mit, nachdem die Ältesten so einen sanften Druck auf sie ausübten. So nach dem Sinne, als Christ musst du ja vergeben. Aber im Nachhinein haderte sie damit, dass man keine Rücksicht auf ihre Gefühle nahm. Das führte zu Spannungen im Verhältnis zu ihrem Mann und zu ihrer Gemeinde. Und es dauerte eine ganze Weile, bis sie in der Lage war, dieses ganze Geschehen zu verarbeiten, zu verdauen, zu vergeben und den Weg zur Gemeinde zurückzufinden. Wir dürfen unter Berufung auf Jesu Worte über die Vergebung niemanden zu diesem Schritt drängen, wenn er noch nicht bereit ist. Ich denke etwa an Opfer von Missbrauch und häuslicher Gewalt oder an Menschen, die so heftig gemobbt werden, dass sie Gedanken des Selbstmordes bekommen. Manchmal ist es geboten, dass man eine Distanz schafft zwischen sich und den Menschen, die einen so tief verletzt haben. Sonst kommen diese traumatischen Erlebnisse immer wieder hoch. Vergebung muss nicht immer heißen, dass man wieder beste Freunde wird danach. Es gibt aus seelsorgerlicher Sicht viele Dinge, die man beim Umgang mit Menschen, die durch Schuld von anderen tief verletzt wurden, bedenken muss. Vergebung steht dann oft am Ende eines Prozesses, der Zeit braucht, wenn sie echt sein soll und nicht einfach eine Verdrängung von Trauer und Wut über das erlittene Unrecht. Jesus behandelt in diesem Gleichnis nicht alle Fragen zu dem Thema Vergebung. Es geht ihm um einen wichtigen Punkt, und dieser Punkt ist eine großartige Hilfestellung für uns auf dem Weg zur Vergebung. Ich will das versuchen, mit meinen eigenen Worten auszudrücken. Jesus sagt, denke nicht ständig nach über das Unrecht, das ein anderer dir angetan hat. Das führt dich immer tiefer in die Verbitterung. Schaue vielmehr darauf, wie Gott dir deine ganze Lebensschuld erlassen hat. Fange an, ihm dafür zu danken und lass dich neu von seiner Liebe erfüllen. Dann wird es dir leichter fallen, zu vergeben. Die Vergebung, die Gott mir zuspricht und die ich auch weitergebe, öffnet mir die Tür zur Freiheit. Zur Freiheit in meiner Beziehung zu Gott, weil er meine Schuld getilgt hat, und zur Freiheit gegenüber meinem Nächsten, weil ich ihm nichts vorhalte. Die negativen Erfahrungen der Vergangenheit müssen mich nicht gefangen halten und mein Leben bestimmen. Ich kann sie mit Gottes Hilfe loslassen. Amen.